ARD Sounds.
ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Wir sagen herzlich willkommen zu 3 Stunden Literatur. Unter Büchern treffen wir 9 Autorinnen und Autoren über ihre neuen Romane und Sachbücher. Haben wir mit ihnen gesprochen über das Schreiben und Leben, über das Ausgedachte und die Realität. Die Leipziger Buchmesse ist der Ort, an dem der Austausch im Vordergrund steht. Die Liebe zur Fantasie, zum Erzählen, aber es treffen sich auch einfach Menschen, die für dieses schöne, altmodische und krasse Medium Buch brennen. Im Moment mehr denn je für seine Existenz und ein gutes Habitat. Bisher ist es ein ganz schön energiegeladener Bücherfrühling, oder Carsten?
Oh ja, und wenn wir da also das nicht nur eindimensional optimistisch und fröhlich sehen, sondern wenn wir sagen, Melancholie und Schmerz und Sehnsucht können wir da auch noch mit reinrechnen in die Energiebilanz von diesem Frühling auf jeden Fall. Und dafür haben wir heute Abend hier ein Leitungsnetz der Kulturwellen von Nord bis Süd. Das kann was aushalten, diese ARD-Radio-Kulturnacht übertragen. HR2 Kultur, Bayern 2, NDR Kultur, Radio Bremen 2, SWR Kultur, SR Kultur, WDR 5 und MDR Kultur.
Ja, und weil wir im Grunde sehr ordentlich sind, haben wir die kommenden 3 Stunden noch sortiert. Es erwarten uns Schlaglichter in die Frühlingsbuchsaison, aber thematisch. Gleich zu Anfang geht's um starke Positionen. Die Musikerin und Schriftstellerin Judith Holofernes erzählt uns von den Schwierigkeiten, in einer unbenannt neurodiversen Kindheit und Jugend zu stecken. Lulla Randl begeht mit uns Landflucht und Jana Hensel blickt ohne Scheu in die ostdeutschen Gründe und Abgründe.
Crime Time in der Stunde 2 mit Axel Petermann ist der Ermittler zu Gast, der das Profiling in Deutschland etabliert hat, der mittlerweile auch literarisch für spannende Cold Cases zuständig ist. Sophie Sumborane rollt den Fall des letzten Serienmörders der DDR auf und bei Christoph Magnusson gerät ein Schriftsteller in internationale Spionageschwierigkeiten.
Ja, und in der letzten Stunde geht es in Vergangenheiten. Lukas Rietschel reist in eine ostdeutsche Stadtgesellschaft der Wendezeit. Ines Geipel bringt uns Buchenwald und das Nachleben dieses Ortes des Grauens neu nah, während Helene Bukowski dem Leben und Suizid einer Pianistin in einer Geschichte nachspürt, die uns von Leipzig bis Moskau führt. Und jetzt zu Gast ist die Dichterin und Musikerin Judith Holofernes bei Carsten Tesch. Bitteschön.
Die Heldin der Helden ist da. Judith Holofernes mit ihrem neuen Buch Hummelhirn, wo sie von vorn erzählt, von dem Mädchen, das ein Rockstar wurde, als Sängerin und Texterin von Wir sind Helden, was bis dahin geschah. Vor 4 Jahren in die Träume anderer Leute hat Judith Holofernes von der Zeit danach erzählt, nach der Band. Jetzt gibt es die Vorgeschichte und es sollte kein Märchen werden. Judith Holofernes in der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern. Willkommen.
Hey, hallo.
Es sollte kein Märchen werden und ich muss mal ganz, also ja, nett sagen, das hat nicht geklappt, glaube ich.
Ich habe auch gerade überlegt, es hat, glaube ich, teilweise schon ein bisschen was Märchenhaftes. Irgendwie gibt es schon märchenhafte Elemente, oder? Mit den ganzen Haustieren und mit meiner Mutter, die fechten kann. Und mit meiner Mutter, die irgendwie irgendwo ein Schloss hat vielleicht und so, ne? Also es gibt ja...
Genau.
Es gibt Märchenelemente, auf jeden Fall.
Genau, und ihre Mutter, ich komme ja nur auf das Märchen, weil ihre Mutter sie ja gewarnt hat. Ihre Mutter sagt ja in dem Buch so, dass da musst du dich drum kümmern, sonst komme ich rüber wie eine Märchenfigur oder so. Und das ist eben der Teil, wo ich finde, dass es, der wirkt auf mich nicht märchenhaft im Sinne von erfunden, sondern märchenhaft schön. Einfach diese Mutter, auf die man sich so verlassen kann, die also, ich sag mal, das, Sie haben es ja schon angedeutet, eine Mutter, die einen Adelstitel hat, die aus einem Schloss kommt mit 3 Flügeln. Ein Schloss, das sie verlassen hat für ein Leben in Freiheit. Die eine Prinzessin, aus der Prinzessin wird irgendwie ein Outlaw und dann bekommt sie eine Tochter, die sie sehr liebt. So sehr liebt, dass die Tochter abends beim Abendbrot Tatort gucken kann. Das klingt alles märchenhaft.
Ja, es war auch. Es war wirklich auch märchenhaft. Ne? Also es gibt ja auf jeden Fall, denke ich, in dem Buch auch Momente, wo man denkt, das Kind hat es nicht so leicht. Aber eben, irgendwie war es auch verzaubert und das war auch so. Und meine Erinnerung an diese, ja, doch irgendwie ungewöhnliche Kindheit sind auch haben auch so einen Zauber drüber. Das war auch einfach so.
Und das ist eben, das passiert dann beim Lesen, teilt sich das wirklich mit. Und dann gibt es aber mal eine Stelle, wo ihr Mann Pola dann mal so dazwischenreden darf. So, der hat dann so die kritische Stimme im Buch, so von wegen so, wenn er fragt, ob sie sich jemals richtig abgenabelt haben von ihrer Mutter. Und da gehen sie aber drüber weg. Dann kann ich sie das ja nochmal fragen. Ich darf jetzt mal so stellvertretend für ihn fragen.
Also tatsächlich ist meine Mutter immer noch zum Beispiel meine Nummer 1 Ansprechpartnerin für alles, was mit Sprache zu tun hat. Also tatsächlich ist sie meine Erstleserin, was jetzt natürlich speziell war, weil sie so viel vorkommt. Und sie ist auch die Person immer noch, die ich zum Beispiel frage, wenn ich mir, weiß ich nicht, mit meinem Lektor irgendwo uneins bin, frage, wie sie das sieht. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie Übersetzerin ist, ne? Und damit der Sprachprofi in der Familie sozusagen. Ja, aber wir sind uns sehr nah und ich gebe extrem viel auf ihren Rat.
Und können Sie spontan sagen, was eine Stelle gewesen wäre, wo Sie sich mit Ihrem Lektor uneins gewesen sind?
Ehrlich gesagt, also das Buch ist ja, auch wenn es teilweise, glaube ich, auch ein bisschen traurige Momente hat, ist es auch teilweise sehr albern. Und also albern ist für mich was Positives so. Und das war sehr viel, da war Absicht dahinter. Mhm. Und es gibt zum Beispiel diese Szenen mit den Beos, mit den Vögeln, ne? Diese sprechenden Vögel.
Ja, absolut, die dann alle, also die beiden, die da durcheinander reden in der Wohnung.
Diese, genau, die sprechenden Vögel, die wir hatten und so. Und sagen wir mal, mit dem Grad von Albernheit, da gab es Diskussionsbedarf. Teilweise sozusagen, ne? Auch was man versteht oder zum, was, aber auch, das ist die Aufgabe von einem Lektor, das ist wichtig, ne? Und es gab auch so Sachen, also ich würde sagen, das Buch ist so ein bisschen heimlich gespickt mit sehr vielen, wie so kleinen Ostereiern für Leute, die auch komische Kinder waren. So Momente, die so aufblinken für Leute, die wissen, was das bedeutet, wenn man ein komisches Kind ist. Und da mussten wir manchmal drüber diskutieren, wie viele davon da drin sein dürfen.
Das jetzt für mich ist eine berührende Stelle in diesem Gespräch, dass sie so, dass irgendwie habe ich das Gefühl, ah ja, das ziehe ich mir sofort an, den Anzug von dem komischen Kind. Aber wir wollen ja über Nettsein sprechen und dass sie das Nettsein ja so provoziert hat, dass sie ein ganzes Buch darüber geschrieben haben, wie sie der netteste Rockstar der Welt geworden sind. Und tatsächlich ist es so, ich habe diesen nettesten Rockstar der Welt vor 20 Jahren an einem Junitag bei Rock im Park gesehen und da haben sie da vorne auf der Bühne gestanden, als vor ihnen alles getobt hat und da haben sie gesagt, hier, vielleicht können Sie sich erinnern, haben sie gesagt, hier passt mal auf die Mädchen auf und das war nicht gemeckert, das war, ja, ich fand es so berührend nett.
Also ich finde, es ist ja auch ein feiner Unterschied. Da habe ich ja auch versucht, sozusagen beim Schreiben drüber nachzudenken. Was ist der Unterschied zwischen echter Empathie und sozusagen, was ist das, echter Freundlichkeit, ja, der Welt gegenüber, gegen die ich überhaupt nichts habe und die ist auch, glaube ich, die ist echt, auch die wurde mir in der Wiege sozusagen in die Wiege gelegt und den spannenden Punkt finde ich, wo das kippt ins nett und harmlos und geschmeidig, also wo fängt man an, das zu erfüllen, was andere Leute nett finden.
Genau, erfüllen ist dann so das Stichwort dazu, ne? So, dass dann, da bekommt dann Nettsein eben diesen schlechten Ruf, so von wegen so die kleine Schwester von, nicht wahr?
Ja, genau.
Und da geht es dann, also in dem Buch geht es ja dann so, dass sie so darüber nachdenken, also nett sein im Sinne von People-Pleaserin sein, also oder weniger soziales Lachen, mehr Abgrenzung, klare Grenzen setzen. Und dann habe ich aber auch gedacht, eben auch so im Gedanken an diese Situation bei Rock im Park, wo ich das Nettsein so gut fand, ist es das, was, also braucht diese Welt gerade mehr Abgrenzung, braucht die gerade mehr Beharren auf der eigenen Position?
Also, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, die Welt braucht immer mehr echte Freundlichkeit, ne? Also im Sinne von Kindness. Aber Kindness kann ja bedeuten, dass man Leuten eine klare Ansage macht. Und zwar nicht selten, ne? Also nicht selten bedeutet echtes Mitgefühl, dass man sich selbst in dieses Mitgefühl mit einbezieht, zum Beispiel. Loving Kindness kann die Welt auf jeden Fall gebrauchen, aber auch Klarheit. Ja, Klarheit und vielleicht auch eine gewisse Bestimmtheit. Und ich meine, ich weiß nicht, es hat ja viel damit zu tun, dass ich drüber nachgedacht habe, wie dieses sozusagen komisches Kindsein dazu führt, dass man so ein geschmeidiger Erwachsener wird.
Das ist ja rätselhaft. Und das ist ja auch, das ist tatsächlich auch, ist auch nicht wirklich aufgelöst, sondern es ist einfach ein fortwährendes Nachdenken, wo Sie wahrscheinlich noch ein Buch drüber schreiben können.
Ehrlich Lebensrätsel. Gesagt, ja, es ist ein Lebensrätsel. Und ich habe dann tatsächlich beim Schreiben auch gemerkt, weil diese Geschichte geht ja sozusagen bis 13. Und natürlich ist mir beim drüber nachdenken klar geworden, dass auch ganz vieles davon dann in der echten Teenagerzeit stattgefunden hat. Also im Prinzip, klar könnte man da noch ein Buch drüber schreiben. Wir wollen alle nicht vom Rudel ausgeschlossen werden und in der Wüste ausgesetzt werden. Und ich glaube, dass wir komischen Kinder einfach sehr früh merken, dass wir offensichtlich die Regeln nicht verstanden haben und dass wir besser ganz genau hinschauen sollten, was die anderen Leute machen. Also, dass man in so einen Grundzustand von Mimikry geht und einfach sehr vorsichtig wird und lernt, sich sehr anzupassen, einzufügen. Und ja, aber das Lustige bei mir war ja, dass ich das immer nur sehr selektiv gemacht habe. So sehr partiell. Und das fand ich dann auch wieder spannend.
Genau, also, weil andererseits, es war ja nämlich, ihr Hummelhirn hat ja trotzdem weiter gearbeitet und sie sind ja trotzdem auch als junge Frau dann und als dann tatsächlich Rockstar hat das Hummelhirn weitergearbeitet und von diesem hummeligen Mädchen ist ja da auch ganz viel eingeflossen und jetzt sage ich dieses Wort hummelig, was ich also bis zu ihrem Buch nur im passiven Teil von meinem Wortschatz hatte, so hummelig. Und ich finde es auch witzig, weil man sagt ja irgendwie Hummeln im Hintern, das ist irgendwie so, ja. Und aber wenn man sich jetzt im Frühling die Hummeln anschauen, wie die ihr Ding machen, so ein bisschen zu dick angezogen und so vor sich hin brummen, dann sind die eigentlich echt nett. Die stechen auch selten im Vergleich zu den anderen, die irgendwie effizienter unterwegs sind.
Ja, genau. Ja, ich meine, ich glaube, das Drama von, sagen wir mal, vielen komischen Kindern, vielen Hummelkindern oder Erdmännchenkindern oder wie auch immer man noch komisch sein kann, ist ja, dass da wirklich keine böse Absicht dabei ist. Und ich zum Beispiel als Kind, ich war, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ich war nicht besonders rebellisch. Ich war auch nicht, ich habe niemanden absichtlich vor den Kopf gestoßen oder so. Ne? Es ist einfach durch meine Hummeligkeit, Verträumtheit, Abgelenktheit relativ oft passiert, dass ich gemerkt habe, ich ecke an und ich verstehe noch nicht mal, warum. Und, ne? Und dann kam da ja noch dieser Kulturschock dazu, dass ich mit meiner lesbischen, alleinerziehenden Mutter aus Berlin nach Freiburg umgezogen bin, Anfang der 80er, wo Freiburg zwar sehr nett war, aber nicht ganz so progressiv wie Berlin. Das heißt, das war einfach, glaube ich, so ein Doppelwopper an Möglichkeiten anzuecken, sagen wir mal. Ja. Ich war sozusagen sowieso schon komisch und dann hat meine Mutter mich noch in einen Kontext verpflanzt, wo wir einfach beide sehr aufgefallen sind.
Und mit diesem Aufgefallen, in diesem Zusammenhang ist Ihnen ja dann auch aufgefallen, dass das ja das Thema mit dem kein, also mit dem Platz einnehmen ist ja irgendwie dann auch in ihr Leben eingedrungen. So, wo man denkt, also eigentlich bin ich verpeilt und ich kriege eigentlich viele Sachen nicht mit. Andererseits adaptiere ich Sachen zu stark. Und dann ist eben irgendwann dieser Moment passiert, so, der auch überhaupt nicht märchenhaft klingt, ein Moment, wo sie festgestellt haben, also wenn ich einen Zentimeter mehr Platz eingenommen habe als meine schmale Mutter, dann da hat sich was verändert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ganz früh immer das Gefühl, zu viel zu sein. Und lustigerweise in anderen Momenten zu wenig. Also dass ich körperlich das Gefühl hatte, über meine Mutter hinauszuwachsen, und das war nicht schwer. So, ne? Also da war man mit 12 Jahren schnell drüber. Und ja, entweder zu viel zu reden oder zu wenig. Wenn zu wenig, dann weil ich stattdessen gelesen habe, ja, dann habe ich sozusagen zu wenig teilgenommen an der Welt. Und das war auch nicht in Ordnung. Also rausziehen durfte man sich ja auch nicht. Und aber zu sprudelnd und zu enthusiastisch, weiß ich nicht, das Gesamtwerk von Otto Waalkes zu rezitieren, kam eben irgendwie auch nicht bei allen Erwachsenen so gut an. Und das hat einfach zu so einer allgemeinen Verwirrung beigetragen, wie viel Platz und wie man eigentlich Platz einnehmen darf in der Welt.
Und so haben Sie sich mit diesem Buch, glaube ich, ein Stück aus der Verwirrung rausgeschrieben, insbesondere wenn ich Ihnen jetzt auch gerade zuhöre. Und außerdem gibt es ja am Ende eine Pointe in dem Buch, die wir auch nicht verraten wollen, die hier nicht spoilern wollen, eine Pointe vom freundlichen Herzen oder vom freudig haltlosen Hummelherz und dem Nettsein. Diese Pointe geben wir denjenigen auf, die uns hier gerade hören. Judith Holofernes war das in der ARD-Radio-Kulturnacht unter Büchern mit ihrem neuen Buch Hummelhirn. Das ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 304 Seiten. Dankeschön, Judith Holofernes.
Danke.
ARD-Radio-Kulturnacht unter Büchern mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Und hallo oder besser ciao, denn aus Rom zugeschaltet ist Lola Randl. Freut mich sehr.
Hallo, schön, dass Sie mich anrufen.
Ich bin ja fast ein bisschen verführt, sofort über römische Projekte zu reden, aber vielleicht kommen wir noch dazu. Jetzt geht's erstmal in die Provinz, in den Berliner Speckgürtel, in die Uckermark, nach Gerswalde, wo Ihr neuer Roman spielt. Der lebende Beweis, gerade im Verlag Mattes und Seitz erschienen. Es ist der 4. Roman, und wie ist das eigentlich? So weit weg, eine Neuerscheinung, bekommt man genug davon mit, um sich zu freuen?
Nee, man bekommt, also ich spüre, dass er da draußen ist und dass er sein Unwesen treibt, aber er ist doch ganz schön weit weg auf einmal. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich mich sozusagen, naja, also er macht sich selbstständig und ich spüre ihn, aber er ist weit, weit weg.
Genau wie der Schauplatz, nämlich Gerswalde. Das ist ein Dorf, in das Sie selbst gezogen sind vor über 10 Jahren, in das dann viele mitgezogen sind, also von Mann, Kindern, Mutter und Liebhaber, abgesehen noch ein paar Berliner, die es ja plötzlich ganz schön fanden, so auf dem Land. Und davon und von einigem mehr erzählt der erste Roman, Der große Garten, 2019, damals nominiert für den Deutschen Buchpreis. Ein ja, großes, wunderliches, sehr witziges ABC des Landlebens, und der Ton im neuen Buch ist ein bisschen anders. Die Erzählerin, die lebt immer noch in dem Dorf, alle anderen auch, aber irgendwie ist was passiert. Ich will es nicht Scheitern nennen. Ist es einfach der Lauf der Dinge, der passiert ist?
Ja, es ist ja schon dieselbe Erzählerin, das ist lustig, also weil ich habe ja auch was anderes mal geschrieben oder was anderes versucht, aber das wollte wieder die Erzählerin werden, und ich weiß gar nicht, wie viel Einfluss man so auf den Ton hat. Aber die Erzählerin ist natürlich auch ein bisschen eine andere geworden. Ihre Umgebung ist eine andere geworden. Und ja, wie soll ich es nennen? Ist sie in einer Krise? Ja, sie ist in einer Krise, würde ich sagen. Und daher kommt überhaupt erst ihr Schreiben und damit natürlich auch der Ton von der Erzählerin.
Ich habe so gedacht, im Vorgängerroman Angsttier, da ging es ja auch schon mal um etwas, das einen so hinterrücks erwischen kann, so Midlife irgendwie. Hier ist es kein Angsttier, sondern sowas wie eine große Müdigkeit, wie es scheint. Was hat die Erzählerin so müde gemacht?
Die Erzählerin sagt ja, aushaltensmüde. Also sie ist so müde. Also eigentlich hören ja Körper und Geist fast auf zu funktionieren und sie zieht sich zurück auf diesen Dachboden, wo sie nur noch über das Entlüftungsrohr vom Klo, das sie nicht bis ganz nach oben durchgezogen hat, die Familie hört. Und dort richtet sie ihren Beobachtungsposten ein und gewinnt eigentlich nach und nach nur durch das Schreiben wieder so Land oder irgendeinen Boden, aber auch einen seltsamen unter ihren Füßen. Im Grunde ist das ja eher, was will sie? Also sie will rausfinden, sie will schon was rausfinden. Sie sagt ja auch, sie macht eine Forschung. Und das ist ja auch ernst, existenziell ernst, aber erkenntnistheoretisch wahrscheinlich eher wackelig. Im Grunde erforscht sie ja ihre Umgebung. Also sie fängt an, minutiös alles zu beobachten von ihrer Familie und dem Dorfplatz und sich selber. Und ja, wie soll ich das jetzt verraten, was am Ende dann passiert? Das
verraten wir nicht.
Nee, sie macht eigentlich eine Art von Geisterbeschwörung. Mhm. Also sie fragt sich, was war vor mir hier und wie lebt es in mir weiter? Und was ist auf mich übergegangen und wie kriege ich das wieder aus mir heraus? Oder kann ich es herauslesen aus dem Dorf, aus der Landschaft, aus ihr selbst? Genau, und dann schreibt sie sich da raus.
Und ich finde ganz interessant, dass Sie, die Autorin, jetzt in Rom leben, einer Stadt, die immer mal Palimpsest genannt wird, in der sich so historische Schichten übereinander legen. Und da, finde ich, gibt es eine Parallele, denn die Erzählerin Ingers Walde, die interessiert sich eben für diese Dorfschichten. Was interessiert sie so daran? Ist es tatsächlich dieses Rausschreiben aus dem Ganzen?
Sie ist ja angekommen und dachte, das wäre mehr oder weniger eine Leerstelle oder hier hätte sie einen Platz, was zu gestalten und zu experimentieren. Und sie merkt ja erst über die Jahre und deswegen ist natürlich der große Garten auch noch mit einem ganz anderen Ton, wenn sie da anfängt zu gärtnern. Über die Jahre spürt sie ja erst, was da ist und wie das in ihr weiterwirkt. Ohne dass sie eigentlich in der Zeit da war, geht es weiter durch sie hindurch. Und in diesem Sinne beginnt sie, sich für die Geschichte zu interessieren, wo es ja gar nicht so viel aufgeschrieben gibt in dieser Gegend, die auch irgendwie eher eine Randzone der Geschichte ist. Weil genau, die Römer wollten da eigentlich nicht mehr weiter und dachten, das ist jetzt so ein komisches nordisches Land, wo wir aufhören. Und auch der Adel wurde dort eher hingeschickt und ihr Interesse für die Geschichte ist auch eher, das findet sie in sich und sie ruft da auch eher nur so herein. Wenn sie natürlich dann auf diese Hexe stößt, die ja auch anscheinend in ihrem Geständnis gesagt hat, sie hatte Geld geschenkt bekommen, fällt es auf fruchtbaren Boden bei der Erzählerin und sie spinnt dann weiter oder die zwei letzten, die übrig geblieben sind nach dem 30-jährigen Krieg, aus denen dann wieder das Dorf neu entstanden sein soll. Das sind so Fakten, aber eigentlich ist es sehr stark sie und ihre Fantasie.
Bei den Geschichten müssen wir jetzt noch ein bisschen bleiben. Also man erfährt ja tatsächlich eine Menge auch, dass im Jahr 1701 ein paar Dörfer weiter die letzte Hexe, Sie sagen schon, Brandenburgs, hingerichtet wurde. Was genau hat die sich zu Schulden kommen lassen?
Die letzte Hexe, die eine 15-jährige Magd war, hatte, ich glaube, ja, vor allem Verkehr mit dem Teufel und hat nach Folter auch zugegeben, dass sie Geld von ihm geschenkt bekommen hat und dass er ihr auf der Geige vorgespielt hat. Ich glaube, das ist sozusagen die Lage und dann wurde sozusagen relativ schnell entschlossen, ihre Hinrichtung. Dann war es damals noch so, dass man gesagt hat, oh, das muss man vielleicht jetzt doch mal nochmal kontrollieren, ob das jetzt rechtens ist, aber es war rechtens und ist dann auch passiert.
Wie hat man das kontrolliert?
Also ich glaube, es gab einfach nochmal eine Nachforschung, weil wer das genau entschieden hat und wer das dann weiter nach Prenzlau, glaube ich, erstmal weitergeleitet hat und bestimmt hat, weiß ich nicht mehr.
So heißt die Geschichte vielleicht auch gar nicht mehr, die Historie. Das Ganze wird ja erst spooky, weil die Erzählerin auch einmal Geld bekommen hat. Was ist das für eine Geschichte? Die bekommen wir ja erzählt.
Ja, die beschäftigt die Erzählerin und auch mich beschäftigt es sehr mit dem Geld, weil es ja geschenktes Geld ist und das ist so interessant und weil das ja das Geld so in den Immobilien, in den neuen, die hinzukommen, in dem, was passiert, eine starke Dynamik hat, aber auch der Schuldkomplex, den irgendwie die Erzählerin begleitet oder beschäftigt, hat natürlich mit dem Geld zu tun.
Das kommt von einem Klassenkameraden, einem ehemaligen Klassenkameraden, und das kommt so ganz profan in einer alten Adidas-Tasche, ne?
Genau, so ist es.
Aber so ganz genau weiß man nicht, das ist Geld, was er geerbt hat, was er aber gar nicht möchte und dann weitergibt. Und es ist im Grunde aber das Geld, mit dem Gerswalde erst möglich wird, ne?
Genau.
Es wird ja häufig Geld thematisiert in dem Buch, zum Beispiel fehlendes Geld für Läusemittel, oder dann gibt es einen Einsiedler, der zum Beispiel gar kein Geld haben möchte für Grabungsarbeiten. Was ist das mit dem Geld, Lola Randl? Weshalb ist das so ein großes Thema?
Ich kann es halt, ich weiß es halt noch nicht. Bei mir sind halt die stärksten Sachen, die ich wirklich nicht weiß. Auch die ganze Forschung entsteht ja hier nicht bei ihr aus einem Wissen, sondern aus einem Zweifel oder einem Nichtwissen, das sie aber nicht loslässt. Und verrückterweise weiß ich es immer noch nicht mit dem Geld. Und es beschäftigt mich jetzt in diesem Augenblick schon wieder. Und ich möchte wirklich wissen, wie komme ich da überhaupt ran an diesen Komplex, der mich so sehr interessiert.
Das Schöne ist ja, es gibt noch andere Komplexe, die ein bisschen besser funktionieren als das mit dem Geld. Zum Beispiel die Mutter, die den Laden oder zumindest die Kinder so am Laufen hält, während da der Dachboden bewohnt wird und da eine Mindmap existiert plötzlich dieses Dorfes. Also die Erzählerin sich so zurückzieht, Sie haben es schon erzählt. Die Mutter hat ja schon im Garten ziemlich viel mitgemacht oder gemacht überhaupt. Jetzt hat sich der Kompetenzbereich in dem Buch noch ein bisschen ausgeweitet, oder?
Also die Mutter von mir und die Mutter der Erzählerin haben ja einige Ähnlichkeiten, muss ich zugeben. Und unsere Mütter, ja, die haben immer schon eine starke Rolle gespielt. Ich finde, jetzt ist es fast ein bisschen weniger stark, aber ich finde es schon unglaublich, dieses Modell. Im Grunde ist es ja jetzt ein Matriarchat. Also ich bin nicht mehr da, vielleicht ist jetzt meine Mutter noch stärker. Und ich finde, das funktioniert eigentlich sehr gut. Und wenn ich überlege, wie möchte ich leben, wenn ich noch lebe, wenn ich 80 bin, finde ich schon so ein Gartenmodell mit einer alten Frau an der Spitze, die das irgendwie gut kann, weil sie ist eine, meine Mutter kann das gut, weil sie den Garten gut kann und weil sie vielleicht auch auf so einem Hof aufgewachsen ist. Aber es ist auch eine Lebensform, die ich jetzt gerade, wenn ich sie jetzt von etwas weiter weg betrachte, schon wieder sehr erstrebenswert finde.
Also es kann sein, dass es zurückgeht aufs Dorf?
Na, Also jetzt bin ich ja erstmal total, ich kann es ja nicht glauben, dass ich dort nicht mehr bin. Und ich kann auch noch nicht wissen, was ich aus diesem Kompost, den ich jetzt hier vorfinde in Rom, wo ich ja quasi noch gar nichts verstehe und schon merke, das ist ja eine ganz andere Umgebung mit anderen Regeln und einer anderen Sprache. Also ich kann jetzt noch schwer ans Zurückgehen denken, weil ich noch nicht mal weiß, was ich hier mache eigentlich.
Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Buch, dann, das jetzt tatsächlich erschienen ist. Ich würde gerne noch auf einen Aspekt kommen, der jetzt vielleicht noch nicht so sehr zum Tragen gekommen ist. Denn so düster, wie wir das Buch bis jetzt gezeichnet haben, also mit der Hexe und der Schuld und so weiter, ist es natürlich nicht. Ich muss gestehen, ich bin immer wieder hingerissen, auch vom Witz Ihrer Bücher, auch hier wieder. Müssen Sie selbst auch manchmal lachen beim Schreiben?
Das würde ich mir jetzt komisch vorstellen. Also wahrscheinlich passiert es, aber es ist eigentlich nicht lustig, das Schreiben. Und wenn der Witz dann rauskommt, dann hat er sich wahrscheinlich verselbstständigt durch was nicht so witzig eigentlich ist. Es ist vielleicht er kommt mir dann zur Hilfe, oder es ist das, was, nee, ich finde Schreiben nicht witzig.
Vielleicht ist es die Struktur, die dann auch sowas wie einen Witz hervorbringt. Also es ist diesmal nicht unbedingt ein ABC wie beim großen Garten, aber es sind immer so kleine Kapitel mit Zusammenhang. Die heißen dann Dorf oder Mindmap oder Läuse. Was mögen Sie an dem Schreiben von Kurzkapiteln? Wieso machen Sie das?
Ich bin ja so schrecklich, ich bin ja doch auch ein bisschen sprunghaft. Also ich liebe dann doch zu springen. Also ich möchte mir eher jetzt beibringen, vielleicht nicht, also einfach nicht zu springen, aber jetzt habe ich ja gerade einen großen Sprung gemacht und es ist sozusagen der Moment des Springens und der Sprung, aber man springt ja oft wieder zurück. Also es ist so der Moment, wenn man es dann verlässt, weiß man einfach, man muss jetzt weg hier, aber man kommt wieder zurück, also zu dem Thema, und das Thema findet sich auch wieder im Nächsten. Das ist ja sozusagen das, und ich sag dann immer, jetzt bleib noch mal ganz kurz, spring nicht ganz so schnell weg. Aber genau, also so lang wie jetzt die Kapitel sind, so lang habe ich es ausgehalten, nicht zu springen.
Hm. Es ist ja auch ein Buch der Abschiede oder der Absprünge. Die Erzählerin verabschiedet sich zum Beispiel von ihrem Vater, der auch das erste Mal auftaucht, der im Dorf nebenan ein Haus bezogen hat. Oder es ist der Abschied von der Rolle als Mutter, der Abschied vom Liebhaber, also die Libido schläft einigermaßen und was ist ein Liebhaber ohne Sex? Und am Ende, ohne zu viel zu verraten, wird auch das Dorf verabschiedet, wobei was Wesentliches mitgenommen wird. War Ihnen denn klar beim Schreiben, dass es ein Abschiedsbuch sein wird? Oder gab es noch so eine Möglichkeit des nicht vollführten Sprungs?
Es war eigentlich das Schreiben schon das Gehen. Ich wusste nicht, dass es darauf jetzt hinauslaufen würde. Und trotzdem war natürlich schon jeder Satz irgendwie ein Weggehen auf eine Art und Weise. Und dann am Ende ist quasi nur noch der Körper gefolgt oder es war dann schon vollzogen. Und es macht ja auch sozusagen meine Ungläubigkeit jetzt noch, dass ich jetzt tatsächlich auch weggegangen bin, kann ich noch immer nicht ganz glauben und frage mich, ist das jetzt noch ein Spiel oder ist das jetzt wirklich so? Und genau, und das ist interessant. Also man kann ja die Bedingungen wechseln. Das ist ein Privileg, diese Mobilität. Aber man nimmt natürlich auch alles mit. Das stimmt ja auch. Da gibt es ja auch irgendwie so einen Spruch dazu, der nicht ganz unwahr ist.
Ja, ich meine, Sie nehmen natürlich die Kunst mit. Sie sind Schriftstellerin, Sie sind Regisseurin, Filmemacherin. Ich frage mich natürlich, welche Kunst wird die sein, mit der Sie in Rom beschäftigt sind? Also will dieser Ort vielleicht eine ganz andere Form als die Literatur oder gibt es da noch gar keine Idee?
Also was das Schreiben angeht, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wann ich in der Lage wäre, hier etwas mit oder über diesen Ort zu schreiben. Deswegen kommt mir natürlich der Film erstmal einfacher vor. Und jetzt habe ich ja erstmal gesagt, ich mache dieses Planetarische Garteninstitut in der Autowerkstatt, also in der Garage, was bestimmt so eine Art von Alibi ist oder so eine Art von Möglichkeitsraum, den ich jetzt momentan noch gar nicht so bestimmen muss, was ich ganz gerne mag, weil ich ja die Erzählerin dann ja auch unter der Bestimmung, wie sich der Ort, also der große Garten immer klarer seiner Bestimmung oder immer mehr bestimmt wurde, ist hier jetzt alles offen. Und die Frage ist jetzt eher, wie kann ich hier überleben in diesen Situationen und wie sind hier die Jahreszeiten? Es ist ja hier nochmal ganz anders. Es gibt Jahreszeiten, die ich davor noch gar nicht kannte. Also zum Beispiel nach dem Sommer, wenn dann wieder alles grün wird, weil die Hitze weniger wird und wo dann einfach nochmal so ein zweiter Frühling im Herbst ist auf einmal, den ich nicht kannte. Oder. Ich kenne ja noch recht wenig. Gleichzeitig bin ich selber jetzt auch schon 45 und die Situation hat sich geändert. Auch wie ist es mit dieser Sprache und mit diesem Ganzen, was da drin steckt in der Sprache? Also ich werde ja niemals wahrscheinlich in der Lage sein, in der Sprache zu schreiben. Aber ich kann natürlich in ihr leben, ich kann auch in ihr eher filmen, ich kann Interviews machen und ich kann die Sprache lernen. Und man merkt auch, von wem will man die Sprache lernen? Also wer werden die sein, die einem die Sprache beibringen? Das sind jetzt, glaube ich, nicht unbedingt die Kulturschaffenden, sondern es ist quasi überall, wo man sich rumtreibt, weil man will ja auch niemandem zu lange zur Last fallen.
Planetarisches Garteninstitut, muss ich noch mal ganz kurz drauf zurückkommen, hört sich aber auch wie eine Möglichkeit an, bei der wieder verknüpft wird. Also nicht Sie alleine machen etwas, sondern Sie schaffen einen Raum für noch mehr Leute, wie in Gerswalde.
Genau, ja, das ist das Ding mit dem, man nimmt das Erlebte mit und sich selber. Aber es ist auch so, dass es natürlich, wenn man es in Rom ganz lokal angeht, also wenn man es quasi das, was ich auf dem Dorf gemacht habe. Also wenn ich jetzt überlege, dass das eigentlich ein Dorf ist, Bravetta, was jetzt eigentlich ein Stadtteil mittlerweile ist, aber natürlich irgendwann ein Dorf war, wo die Stadt dann rangewachsen ist. Also wenn ich es ganz lokal angehe und gleichzeitig sage, hier ist jetzt ein Institut und Rom hat zwar viele Institute, aber ein planetarisches Garteninstitut eben noch nicht, dann macht es für mich doch auch wieder Sinn. Und allein indem ich die Frage an jemand anderen stelle, merke ich, der oder die hat wirklich eine Idee dabei. Und dann kann ich sie schon wieder einladen. Und dann natürlich merke ich, oh weia, was wiederholt sich denn jetzt? Aber also ich bin noch auf keine Muster gestoßen. Das ist alles hier noch das erste mal.
Und ich kann mir vorstellen, jeder hat eine andere Idee, was das sein könnte, ein planetarisches Garteninstitut.
Genau. Ich glaube, deswegen mag ich auch den Begriff eigentlich nicht so gern, weil er so offen ist und weil ich es tatsächlich, also ich habe auch eine Vorstellung, was das sein könnte, aber ich weiß es nicht genau und ich will es jetzt auch gar nicht so ganz genau sofort wissen, was es ist.
Irgendwann werden wir es wissen. Wir sind sehr gespannt, was kommt und freuen uns über das vor allem, was jetzt erschienen ist. Ein Roman, der wieder einmal ein im wahrsten Sinne geschichtetes, tiefes und wie ich finde auch witziges Kunstwerk ist. Selbstironisch, selbstentlarvend, vor allem, wenn man jemals selbst Dorfkontakt hatte. Lola Randl, Der lebende Beweis, erschienen bei Mattes und Seitz und ich finde auch perfekt zu lesen in Ergänzung zu Der große Garten. Danke fürs Gespräch und natürlich für den Roman und liebe Grüße nach Rom, Lola Randl.
Danke, bis bald.
ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Jana Hensel hat eine bittere Liebesgeschichte geschrieben. Ihr neues Buch heißt Es war einmal ein Land, warum sich der Osten von der Demokratie verabschiedet. Die Publizistin, Journalistin, Zeitautorin Jana Hensel ist zurück bei dem Thema, mit dem sie bekannt geworden ist. Vor 24 Jahren mit ihrem Buch Zonenkinder. Nach der Bundestagswahl 2025 hat sie das Bild der Landkarte vom AfD-blauen Osten so provoziert, dass sie sich auf eine Suche nach den Gründen begeben hat. Und dabei ist sie auf eine enttäuschte Liebe gestoßen. Jana Hensel, willkommen in der ARD-Radio Kulturnacht unter Büchern.
Ich grüße Sie. Schönen guten Abend.
Ihr zentrales Bild in dem Buch, das Fazit Ihrer Recherche, ist das Bild von der enttäuschten Liebe. Das heißt, wie geht der Plot dazu, zu dieser tragischen Geschichte? Wer hat wen geliebt und nun nicht mehr?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also ich würde erst mal sagen, dass ich konstatiere, dass diese Liebesgeschichte vorbei ist, dass die Ostdeutschen Schluss machen, dass sie sagen, es ist vorbei. Das war ehrlich gesagt der Gedanke, den ich hatte, als ich auf die Karte der Wahlergebnisse nach der Bundestagswahl 2025 schaute. Da trat einem, weil die AfD so gut wie alle Wahlkreise im Osten gewonnen hatte, da trat einem tatsächlich das Bild der alten DDR wieder entgegen. Und das war für mich ein Schock. Gleichzeitig wissen wir natürlich alle, dass die AfD seit 2015 kontinuierlich wächst. Aber das war dieser Moment, wo ich dachte, jetzt muss man die Frage, wie es so weit kommen konnte, noch einmal ganz grundlegend beantworten. Und wenn man sich über die Geschichte beider Landesteile beugt und an die Anfänge, wie ich es im Buch mache, zurückgeht, ja, dann treten ja die alten Bilder wieder vor Augen. Also die auf der Mauer tanzenden Menschen, die Euphorie des Anfangs. Und deswegen das Bild einer Liebesbeziehung. Ja, am Anfang hatten die Deutschen Schmetterlinge im Bauch. Vielleicht die Ostdeutschen etwas mehr. Aber wenn wir auf die politische Geschichte zurückgehen wollen, dann können wir auch sagen, das Wahlergebnis von 1990, da wählen Ost und West beide zu übergroßen Teilen Helmut Kohl und deswegen quasi ist es ein großes Ja zu einer Art anschließenden Trauung.
Sie nennen es eine politische Biografie der Ostdeutschen. Darin sagen Sie, eigentlich sei es erstaunlich, wie lange die Ostdeutschen an der Demokratie festgehalten haben, finden Sie?
Ja. Das ist ein komischer Satz, ich weiß, aber wenn wir bei der Liebesbeziehung bleiben wollen, wenn jemand sagt, es ist vorbei, ich glaube nicht, dass man leichtherzig, leichtfertig sich aus Liebesgeschichten verabschiedet. Ich kenne es aus meinem persönlichen Leben auch. Zu sagen, es ist vorbei und sich zu trennen, ist meistens eine Entscheidung, die lange reifen muss, in der man sich vor- und zurückbewegt hat, in der man verhandelt hat, in der man gestritten hat, in der man nach Kompromissen gesucht hat. Und der Tag, an dem man sagt, ich gehe jetzt, das ist im Prinzip der Tag, an dem die Streitigkeiten bereits lange hinter einem liegen, die Tränen sozusagen alle geweint sind. Und deswegen hat es mich überrascht, auch in der Recherche, dass ich irgendwann dachte, die Ostdeutschen halten ganz schön lange durch. Denn wenn wir an den Anfang zurückgehen, Schon im Jahr 19, schon Ende des Jahres 91 sind die Ostdeutschen mit einer enorm hohen Arbeitslosigkeit konfrontiert. Und diese Arbeitslosigkeit bleibt im Prinzip die ganzen 90er Jahre hindurch bei einem konstanten Niveau von 20-22%. Und das erste Mal, an dem kleine Teile der Ostdeutschen quasi Schluss machen, das ist die Einführung von Hartz IV. Auch das ist eine Erkenntnis des Buches, die mich überrascht hat und von der ich sagen würde, dass sie neu ist.
Gleichzeitig sagen Sie aber auch, und das erinnert so ein bisschen an Dirk Oschmann, dass Sie die Ostdeutschen oder den Ostdeutschen, von denen die Medien durchgängig und oft berichteten, nie begegnet seien, sondern eigentlich nur normalen Menschen, geprägt von Umständen, in denen sie lebten. Also der Osten, die Ostdeutschen, ist immer schwierig, das so zu sagen?
Das ist ein schwieriger Terminus. Und ich kann jeden verstehen, der sich davon etwas strapaziert fühlt. Aber ich muss einmal sagen, und das unterscheidet mich dann von Dirk Oschmann doch sehr stark, es ist eine politische Geschichte Ostdeutschlands in großen Teilen. Das heißt, ich erzähle mich an den Fakten entlang. Ich beuge mich über zahlreiche Studien. Ich schaue mir nochmal Wahlergebnisse ganz genau an. Denn auch das ist wichtig, die politische Entwicklung Ostdeutschlands, an deren Endpunkt wir momentan zu stehen scheinen, ist eine durch und durch rationale Bewegung. Das ist keine irrationale Bewegung, die sich in den Köpfen irgendwelcher spinnerten Leute abspielt, die zu viel Diktaturerbe mit sich herumtragen. Es ist, die ostdeutsche Gesellschaft reagiert in allen Nachwendejahrzehnten. Ich würde fast sagen, sehr sensibel auf politische Entscheidungen und gesellschaftliche Entwicklungen. Und dass sie heute so weit nach rechts abgedriftet ist und in so hohen Zahlen eine Partei wählt, in der sich Rechtsextreme tummeln, das erzählt auch die gescheiterte Geschichte der Wiedervereinigung.
Ich habe Dirk Oschmann auch nur erwähnt, weil Sie auch in Ihrem Buch an einer Stelle so von den Medien sprechen, die durchgängig auf die Defizit-Ostdeutschen fixiert sein und den Osten letztlich erfinden würden. Da habe ich mich gewundert, weil Sie einfach ja viel im Osten unterwegs sind. Sie kommen aus Leipzig, also Sie wissen, was der RBB macht, Sie wissen, was der MDR macht, Sie wissen, was die Regionalzeitungen machen. Sie werden Ihre eigene Zeitung vermutlich auch ab und an lesen, die Zeit. Und da habe ich mich gewundert, dass Sie davon sprechen, wie Sie sagen können, die Medien.
Ach so, ja. Erst einmal glaube ich, dass sich im Rechtsruck in Teilen der ostdeutschen Gesellschaft sehr, sehr viele Probleme aufeinander stapeln und ineinander verkeilen. Das sind die sozioökonomischen Fragen auf der einen Seite. Das ist auch das Gefühl, ein bisschen politisch an der Peripherie des Landes zu siedeln und den Geschehnissen im Land vom Rand zuzuschauen. Aber die Abwertungserfahrungen, mit denen die Ostdeutschen in jedem Jahrzehnt konfrontiert waren, also von den Ewiggestrigen, den Jammer-Ossis in den 90ern, dann über die Sozialschmarotzer, die es sich in der Hängematte bequem gemacht haben während der Einführung von Hartz IV, bis zur Gegenwart, in dem es Teile der ostdeutschen Gesellschaft gibt, die sich für höhere diplomatische Bemühungen nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine einsetzen, die dann zu Putin-Freunden gemacht werden. Das sind also diese Stigmatisierungserfahrungen ziehen sich durch die Jahrzehnte hindurch und sie sind auch immer in großen Teilen von den Medien transportiert worden. Aber gleichzeitig weiß ich natürlich auch, ich selber arbeite seit vielen Jahren für die Zeit und für die Zeit im Osten. Ich weiß natürlich, dass es zahlreiche Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich immer wieder auch gegen diese Stereotype gewehrt haben, die mit anderen und differenzierten Erzählungen aus dem Osten kommen. Aber wir müssen uns eingestehen, dass wir mit unserem Blick auf den Osten nicht hegemonial geworden sind. Der Osten ist immer aus vielen verschiedenen Perspektiven beschrieben und erzählt worden. Es hat in jedem Jahrwendejahrzehnt ostdeutsche Autorinnen und Autorinnen gegeben. Aber hegemonial geworden sind wir nicht.
In Ihrer politischen Biografie der Ostdeutschen sagen Sie auch, dass Ostdeutschland bis 2013 über 20 Jahre linker abgestimmt habe als der Westen. Ist das Ausdruck dieser Liebe für die Demokratie, von der wir anfangs gesprochen haben, wenn 20% der Ostdeutschen stabil 20 Jahre PDS wählen?
Ich finde ja. Vor allem im Nachhinein noch einmal stärker. Diese Frage auseinanderziehen. Erst einmal bin ich auch, das ist auch ein zentrales Ergebnis der Recherchen meines Buches. Und wissen Sie, ich befasse mich so lange mit Ostdeutschland und bin dann selber erstaunt, wie erstaunt ich über einzelne Erkenntnisse immer noch bin. Absolut. Es ist erstmal ganz wichtig zu sagen, bis ins Jahr 2013 wählen die Ostdeutschen stärker links als die Westdeutschen. Bei nahezu jeder Bundestagswahl wählen sie zu 10% stärker linke Parteien. Und dazu gehört spätestens ab Mitte der 90er Jahre eben auch jene PDS, später Linkspartei, die wir noch lange aus der Regierungsrealität raushalten. Also die CDU hat bis heute ihren Unvereinbarkeitsbeschluss. Die SPD, selbst Olaf Scholz, hätte sich im Jahr 2021, wäre er vor die Frage gestellt worden, Rot-Rot-Grün im Bund zu regieren. Er hat noch gesagt, ich mag den nicht. Also diese Ausschlusserfahrung machen die Ostdeutschen von links wie rechts. Und dass sie, weil sie das fragen, und dass sie die Linkspartei wählen, natürlich, damit greifen sie auf ihre eigenen Erfahrungen und Sozialisierungen zurück.
Da würde ich gerne unterbrechen an dieser Stelle, weil ich fragte ja ausdrücklich nach der PDS dieser 20 Jahre, dieser ersten Zeit in den 90ern, dann bis 2003, wo die PDS, also ob die PDS aus ihrer Sicht tatsächlich für diese Liebe zur Demokratie stehen könnte. Und darüber will ich jetzt gar nicht weiter vertieft diskutieren, weil ein Stück der Antwort hatten Sie ja gegeben, sondern das eher nochmal dahingehend pointieren, weil mich denn ein weiterer Satz in diesem Zusammenhang wirklich ratlos gemacht hat, wo Sie sagen, Ihr linkes Erbe habe die Ostdeutschen an die Demokratie gebunden. Und da dachte ich, ja tatsächlich wirklich, was denn für ein linkes Erbe aus 40 Jahren Diktatur?
Erstmal ist es, also die Tatsache, dass die Ostdeutschen bis 2013 linker wählen als die Westdeutschen, kann man, glaube ich, durchaus mit den Prägungen aus dem gescheiterten Staatssozialismus erklären. Dass die PDS und später Linkspartei anders als die AfD heute hinter der Verfassung stand, hinter der demokratischen Verfassung, ist, glaube ich, darüber muss man nicht diskutieren. Also die Ostdeutschen haben sich in ihrer Besonderheit sich auf eine postsozialistische Partei beziehend, dennoch in diesem demokratischen Konsens einsortiert. Und ich würde im Nachhinein sagen, da haben wir eine Chance vertan.
Das ist interessant, dass Sie es so sehen, weil ich denke, in der PDS in diesen 20 Jahren war noch sehr viel von der Sicht der DDR, damals der DDR-Propaganda, die Bundesrepublik, die Demokratie der Bundesrepublik verächtlich gemacht hat, mit so einer Reichweite im Osten, dass selbst Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler die Demokratie der BRD gering geschätzt haben, dass selbst kritische ostdeutsche Kulturleute, also Heiner Müller vorneweg, hielten die Demokratie Westdeutschlands für wenig erstrebenswert. Also das ist so meine Assoziation bei linkes Erbe der DDR mit Blick auf die Demokratie.
Das ist interessant, dass Sie das sagen und sicherlich auch richtig. Und das hat es in Teilen dieses Milieus natürlich gegeben. Aber wissen Sie, mit der Erfahrung von heute, mit Zustimmungswerten von über 35% für eine in Teilen rechtsextreme Partei, finde ich im Nachhinein, verkleinern sich die Probleme etwas.
Dann lassen Sie uns zurückkommen zum Ende auf die Probleme, zu dem Schluss, wo Sie sagen, nur die Demokraten können die Demokratie retten. Und dann enden Sie aber tatsächlich mit einer Verallgemeinerung, mit einer Unterstellung, wo ich nicht weiß, ob sich die Herren Krahn-Krupalla sich vielleicht sogar bedanken würden dafür, wenn Sie sagen, es bleibt die Sehnsucht nach Gleichberechtigung, nach Augenhöhe, nach Teilhabe, nach dem Aufstiegsversprechen, nach dem Recht auf eine eigene historische Wahrheit. Da frage ich mich, wie kommen Sie darauf? Das hatten wir ja eben auch schon besprochen, dass es so viele differenzierte Stimmen gibt, dass es das alles nur als Sehnsucht gibt, dass wir nicht längst auch an vielen Stellen eine Gleichberechtigung, eine Augenhöhe, eine Teilhabe, ein Aufstiegsversprechen, ein eingelöstes haben, ein Recht auf eine, ich meine, Sie verkörpern das Recht auf eine eigene historische Wahrheit.
Ja, aber das ist doch das große Missverständnis, das sich auch durch die Jahrzehnte zieht. Und dass eine Figur wie Angela Merkel verkörpert. Natürlich, Angela Merkels Karriere als diese 16 Jahre lang das Land sehr souverän regierende Bundeskanzlerin ist eine Geschichte, die sehr, sehr vieles überstrahlt. Aber Merkel ist immer die Ausnahme von der Regel geblieben. Wir haben heute weiter eine Situation, in der die Ostdeutschen im Schnitt 80% des westdeutschen Lohns empfangen, ungefähr über ein Drittel des Vermögens verfügen. Wir noch immer weit unterrepräsentiert sind in Spitzenpositionen und überhaupt an Sichtbarkeit. Das heißt, die Hierarchisierung zwischen Ost und West ist doch die Realität. Auch wenn es diese Orte gibt, noch einmal, das heißt nicht, dass wir nicht mitreden. Das heißt nicht, dass wir in einer Demokratie unsere Stimme erheben können. Aber die Hierarchien sind klar. Hegemonial geworden sind wir nicht. Da müssen Sie nur Friedrich Merz zuhören, wenn er quasi über Deutschland spricht. Beide Perspektiven, die Ost- und die Westdeutsche, wenn man die migrantische noch hinzunehmen will, das sind nicht drei gleichberechtigte Perspektiven in diesem Land. Und das ist auch ein wichtiger Grund für den Aufstieg der AfD. Vor allem auch, weil die AfD natürlich diese Probleme nicht sieht und auch nicht beantworten wird. Deswegen komme ich ja auch zu dem Schluss, die AfD erntet im Moment die Wut, die Abkehr, den Abschied. Aber die Probleme der Ostdeutschen wird sie nicht lösen.
Jana Hensel in der ARD-Radio-Kulturnacht unter Büchern mit ihrem Buch Es war einmal ein Land, warum sich der Osten von der Demokratie verabschiedet. Das erscheint im Aufbau Verlag, hat 263 Seiten. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
ARD-Radio-Kulturnacht unter Büchern mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Carsten Tesch war das im Gespräch mit Jana Hensel hier in der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern. In Leipzig läuft die Buchmesse. Seit Mittwochabend treffen sich Buchmenschen, Autorinnen, Übersetzer, Lyrikerinnen und einfach Leser und Leserinnen. Und wir haben gedacht, lesen wir doch zum Ende dieser Stunde in einen neuen Gedichtband hinein, der uns gefallen hat. Geisternetze, so heißt das neue Buch des Leipziger Dichters und Fotografen Sascha Kokott, gerade im Ganz Verlag erschienen, und hier liest er selbst.
Wir glaubten den Winter schon hinter uns, als er uns noch einmal einholte. Auf einer kleinen Passstraße, kurz vor der Grenze, mit diesen niedergewohnten Höfen, ließ er einfach alles verschwinden. Die Konturen, den Tag, unsere Sorgen. Und für eine halbe Stunde fiel langsam Schnee auf uns, und in deinem Schoß schlief das Mohnkorn, wärmte sich den letzten Frost aus dem Kern und führte uns zurück zur letzten Abzweigung, zurück zu den Terminen beim Orakel.
If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains around my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free as long as there's a ghost that you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts would tell. Just like a paperback novel, the kind that drugstores sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. But heroes often fail. You won't read that book again because the ending's just too hard to take. Thank you.
I'd walk away like a movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two, a movie queen to play the scene. I'll bring in all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. But stories always end. If you read between the lines, you know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back.
Einst schlängelten und raschelten sie durch den Wald, rutschten über Eisschollen, reckten sich der Sonne entgegen. Doch heute sterben mehr und mehr von ihnen aus. Schriftsteller Matthias Jückler macht sie wieder lebendig, zusammen mit 19 anderen Autoren.
Könntest du mir einen Text schreiben, der sich mit einer Art auseinandersetzt, die schon ausgestorben ist?
Caroline Wahl, Kim de Lorison oder Katharina Polatjan schreiben liebevolle und überraschende Geschichten.
Es erklangen die ersten Töne einer Mazurka. Im 8. Takt stürzte die Seekuh mit der Vorderseite voran ins Orchester und begrub es fast vollständig unter sich.
Wir dachten, wir könnten fliegen. 19 Geschichten über den Verlust der Arten und die Kraft der Literatur. Jetzt in ARD Sounds.